Ich freue mich riesig, diese Serie, das Kind, das sind keine Schubladen. Ich habe vorhin zu Jürgen schon gesagt, er wollte meinen Gag schon machen, deswegen dachte ich, ich mache ihn doch selber kurz. Ich bin total verwirrt, weil da eine Kiste drauf ist. Und da ist ja keine Schublade, ne? Und ich habe das beim ersten Lesen, habe ich da einfach knallhart, nicht Schublade, sondern Kiste gelesen. Das Kind, das in keine Kiste passt. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich, dass mein Bruder und ich, als ich so ganz klein war, da habe ich noch in so einen Kochtopf reingepasst. Mein Bruder hat mich einfach mal in so einen Kochtopf reingesetzt. Da dachte ich, okay, Kinder passen in Kochtöpfe rein, warum nicht in eine Kiste? Und dann ist mir wieder aufgefallen, da steht Schublade. Und es hat mich ein bisschen verwirrt, aber ich freue mich ultra. Warum? Weil wir haben 3 Gottesdienste, wo wir uns über verschiedene Schubladen unterhalten werden. Wir haben diese Woche, darf ich das machen, nächste Woche haben wir Familienpastor Pia da und dann an Heiligabend bin ich wieder am Start und ich freue mich ultra drauf. Warum? Weil da steckt so viel Gutes drin. Glauben wir das? Amen. Danke, Jenny. Warum müssen wir immer wieder mal über solche Schubladen sprechen? Weil wir sind alle darauf gepolt, Menschen und Situationen in Schubladen zu stecken. Und ich habe mal in meinem Studium habe ich gelernt, wo das herkommt, nämlich von Aristoteles. Der hat dieses, also es gab es vorher auch schon, aber er hat es dann so in ein System gepackt, dass wir dieses Schubladendenken, das wir haben, das ist tatsächlich von, also er hat es in dieses System gepasst. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass wenn du jemanden oder etwas in eine Schublade mal hineingepackt hast, dass es ganz, ganz schwer ist, diese Person da wieder rauszukriegen. So, es ist ja, man sagt ja auch so schön, man hat nur eine Chance für einen ersten Eindruck. Und der Punkt ist, ganz oft erleben wir Menschen oder Menschen erleben mich. Wow. Und das ist ein klasse Special Effekt. Immer mal wieder. auf jeden Fall, genau, wie reagieren Menschen auf dich? Wie verkaufst du dich beim ersten Mal? Bist du jemand, der irgendwie immer richtig friendly, also freundlich ist und du merkst, hey, so ein Everybody's Darling-Typ? Oder merkst du so Leute, die, wie gehst du mit Leuten um, die so Ecken und Kanten haben, die so ein bisschen unangenehm sind? So, die landen bei mir oft in einer anderen Schublade drin und dann fällt es ganz arg schwer, die da wieder rauszulassen, ne? Hast du schon mal erlebt, dass du jemanden in so eine Schublade gepackt hast und gemerkt hast nachher, oh, die Person ist gar nicht so gewesen, wie ich am Anfang dachte, aber wie schwer war es nachher, das wieder loszuwerden. Und deswegen ist es auch immer so spannend, wenn du Geschichten über Menschen hörst. Ich sage immer, ich möchte auch bei schwierigen Personen, ich möchte gerne eigentlich nur positive Geschichten über Menschen hören, also vor allem, wenn ich sie nicht kenne und noch mehr, wenn sie nicht im Raum sind. Warum? Weil es prägt dein Bild vor. Jetzt kommt jemand zu dir und sagt, hey, hast du gehört, hier, XY, voll der Depp. Ja, dann habe ich ja schon eine Vormeinung, ich habe die Schublade schon offen, okay, das ist ein Depp. Und dann treffe ich die Person, dann sagt die vielleicht eine Sache und ich merke so, ja, absolut, rein in die Schublade. Schublade zu, für immer drin lassen. Dass die Person das vielleicht gar nicht ist, merke ich vielleicht dann über Wochen, Jahre und trotzdem fällt es mir jedes Mal wieder schwer, Menschen aus dieser Schublade wieder rauszuholen und zu sagen, hey, mein erster Eindruck war gar nicht richtig. Und ich müsste mal zwingend und dringend dann drüber schauen, bei wem mache ich das und bei wem mache ich das nicht. Und bei Jesus war das genauso. Jesus wurde und wird bis heute in Schubladen gepackt, in die er nicht hineingehört und nicht reinpasst. Es gab verschiedene Gruppen, zurzeit, Jürgen hat, danke, du hast eine super Einleitung gemacht übrigens, gib mal dem Jürgen da einen Applaus, der bereitet sich immer richtig dolle vor. Genau dieser Gedanke eben zwischen dieser letzten Seite im Alten Testament und der ersten Seite im Neuen Testament, diese 400 Jahre, in denen Gott nicht gesprochen hat, es ist so eine krasse Nummer. Warum? Weil es gab bis zu diesem Zeitpunkt, gab es schon über 300 prophetische Worte über den Messias, der kommen wird. Und jeder, absolut jeder, hatte ein Bild, wie dieser Messias sein wird. Und es gab verschiedene Gruppen im Volk Israel, die hatten ihr ganz spezielles Bild, wie dieser König aller Könige sein wird. Die einen haben nämlich genau auf das gewartet, die haben auf einen König gewartet. Die haben auf einen gewartet, der kommt und sagt, hallo, ich bin Prinz, ich bin jetzt hier König, super, ich regiere jetzt. Die anderen, die sogenannten Zeloten, das war so eine Gruppe von Menschen, die, wie soll ich sagen, die waren so ein bisschen die Rebellen. Das waren so die, die haben dir in der dunklen Ecke aufgelauert und haben dich abgemeuchelt, wenn du kein Jude warst und wenn du blöd warst, also wenn du Römer hieß. Und die haben auf einen Feldherrn gewartet. Die haben gesagt, wenn der Messias kommt, dann kommt einer, der kommt mit Schwert und mit Kraft und mit Macht und haut die blöden Römer weg. Wir kennen die Geschichte. Da kam kein Feldherr. Da kam eher ein Baby. Das war auch laut, das hat auch Krach gemacht, aber nicht so, wie die Zeloten es gedacht haben. Und dann gab es die Gruppe, die Essener. Das war ein Teil des Volkes, die haben sich zurückgezogen in die Wüste und wollten so besonders heilig sein und haben gesagt, wir sind das wahre Volk Gottes. Also alle, die sich Juden schimpfen, sind so möchtegern Volk Gottes. Wir sind das wahre Volk Gottes und aus uns kommt der Messias heraus. Also das werden wir erleben. Ne? Dasselbe, dann gab es unsere Freunde, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Bibel oder das Wort Gottes, damals die Tora, in- und auswendig konnten. Und die waren so arg beschäftigt damit, nach den Gesetzen zu gucken, dass sie Jesus, der vor ihnen nachher stand und gesagt hat, hallo, ich bin der Messias, ich bin der, auf den ihr wartet. Die waren so beschäftigt, dass sie es gar nicht gecheckt haben. Und ich finde, die Pharisäer sind für mich ein super Sinnbild für uns heute auch, in dieser Vorweihnachtszeit. Wir sind oft so sehr damit beschäftigt. Ich habe gestern einen Tannenbaum gekauft. Ich habe mit meiner Tochter den zusammen angefangen zu schmücken und habe dann festgestellt, oh, mir fehlen Lichterketten, ich konnte es gar nicht fertig machen. Und ich habe einen Baum, und ihr kennt mein Auto, ich habe einen Baum gekauft, der war größer wie mein Auto, das war echt bitter, weil ich habe diesen Baum gesehen und dachte, das ist der Baum, ey, wenn der da ist, Hammer, das sieht so super aus. Und dann habe ich einen Baum gekauft und stehe plötzlich vor meinem Auto und denke so, okay, ich habe mein Kind dabei. Oh, ich kriege den gar nicht ins Auto. Ne? Dann habe ich meine Tochter, habe ich dann so vorne ihren Kindersitz auf dem Beifahrersitz, den auf Anschlag nach vorne gepackt und hinten umgeklappt. Auto war natürlich auch gerammelt voll. Ne? Ich habe lauter Unterlagen gerade im Kofferraum und Zeug. Und dann ich selber auch. Hier, da war das Lenkrad. Also, es waren zum Glück nur so 10, 15 Kilometer, die ich so fahren musste. Aber der Baum war da und dann habe ich den nach oben getragen und ich habe den aufgebaut und dann habe ich ihn ausgebaut und dachte, ja, das sieht wirklich schön aus. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, so, okay, ich habe so viel Zeit jetzt in diesen blöden Baum investiert und mir einen Stress gemacht, jetzt einen schönen Baum zu haben. Und ich glaube, so passiert es uns in dieser Weihnachtszeit ganz arg oft. Also nicht, dass Bäume blöd sind. Also ich freue mich, wenn der dann fertig geschmückt ist und ich den dann angucken kann und mich dran freuen kann. Aber manchmal verpassen wir das Wichtige, indem wir uns mit Sachen zumüllen, die gerade gar nicht so relevant sind. So die Frage, was essen wir an Heiligabend? Ich weiß nicht, ob ihr die klassischen Seidenwürstler und Kartoffelsalat-Typen seid. War ich noch nie. Bin ich auch dankbar für meine Familie, dass wir diese Tradition noch nie gelebt haben. Aber vielleicht bist du aber auch so, dass du sagst, hey, meine Familie ist so schwierig, dass ich mich gar nicht auf Heiligabend oder überhaupt die Weihnachtsfeiertage freue, weil das wird super anstrengend. Oder du bist wie ich, dass du jeden Tag woanders sein musst und merkst jetzt schon, oh krass, ich werde so viel Zeit auch im Auto verbringen und dann hockt man da eine Weile und da eine Weile und da eine Weile und eigentlich diese Zeit, die so schön sein könnte, wird überschattet von Stress und Zeug und deswegen, und da fokussieren wir uns ganz oft drauf. Wir verpassen diese Momente, den wir vorhin gesungen haben, Peace has come, der Friede ist gekommen. Hey, und vielleicht bist du gerade in einer Lebenssituation, wo gar nicht so viel Friede in deinem Leben vielleicht da ist, dann nimm das heute mit, zu sagen, hey, ich möchte mich in den nächsten 2 oder 1,5 Wochen jetzt noch darauf konzentrieren und fokussieren, zu sagen, ich möchte den Frieden in mein Leben dieses Jahr haben. Vielleicht bist du gerade noch gar nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Also ich bin tatsächlich am Dienstag, als ich hier reinkam und diesen wunderschönen Himmel hier gesehen habe und die Lichterketten, das macht was mit mir. Da bin ich, also ich komme dann in so einen Raum rein und es zack, klickt um und ich bin sofort in Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Josi hat es diese Woche gemacht. Ich finde, das dürfen wir auch mal ganz kurz honorieren. Und ich finde es so cool. Warum? Weil es macht was mit uns. So diese Lichter in der Jahreszeit, die immer dunkel ist. Ich hatte es auch mit den wenigen Lämpchen, die an meinem Baum bisher dranhängen, mein Wohnzimmer trotzdem schon erleuchtet. Ich finde das allein schon ein schönes Bild. Und ich glaube, darauf dürfen wir immer wieder neu schauen. Aber warum haben die Zeloten, die Essener, die Pharisäer, warum haben sie denn diese Bilder von Jesus oder von dem Messias gehabt, der da kommt? Weil sie eine Textstelle kannten, die wir wahrscheinlich auch alle kennen, die steht in Jesaja 9. Da heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Hey, das sind Titel und Attribute, die Jesus bekommen hat, lange bevor er auf die Welt kam. Also diese Stelle wurde, wenn ich nicht ganz falsch liege, so rund 800 Jahre bevor Jesus tatsächlich auf die Welt kam, wurde die niedergeschrieben. Und Jesus hat es erfüllt, aber auf eine andere Art und Weise. Jesus war wunderbarer Ratgeber. Menschen sind zu ihm gekommen und haben um Rat gefragt. Das werden wir nachher noch ein bisschen anschauen. Er war starker Gott. Er hat Sünden vergeben. Und er hat Freiheit gebracht, Menschen, die in Gefangenschaft waren. Er war ewiger Vater. Er ist Gott. Er hat den Weg bereitet am Ende des Tages, dass wir Beziehung zu unserem lebendigen Vater im Himmel leben können. Und er hat Friedensfürst. Er ist derjenige, der Frieden bringen möchte in dein und mein Leben. Er ist derjenige, der Frieden bringen kann in dein und mein Leben. Und das ist so, so wichtig. Und wir haben es von diesen Schubladen in dieser Serie. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen. Mein erster Punkt, Jesus macht Dinge anders. Warum passt Jesus nicht in unsere Schubladen hinein? Weil Jesus Dinge anders macht wie du und ich. Zum Beispiel, Jesus kommt auf die Welt, er hat diesen Titel von Sohn Davids und König der Juden am Ende des Tages und er ist der König aller Könige. Was macht er? Er kommt in einem Stall zur Welt. Nicht in einem Königshaus, nicht in irgendeinem normalen Haus, sondern in einem dreckigen Stall. Er wird am Anfang in eine Futterkrippe reingelegt. Ich finde, also was gibt es denn Würdeloseres, als in einer Futterkrippe von irgendwelchen Tieren zu liegen? Also weiß nicht, vielleicht war das damals anders, aber für mich wäre das heute, wenn ich mir überlege, ich kriege ein Kind und das ist frisch geboren, ich lege das in so eine Futterkrippe rein, weiß ich auch nicht. Macht was mit mir, denke ich mir, das ist das Kind nicht angemessen. So. Aber auch später, es heißt dann, er wächst heran und er gedeiht in Weisheit und in Verständnis in der Schrift. Und dann ist er mal 12 Jahre alt und dann haben sie das gemacht, was man immer gemacht hat, man ist zum Tempel gegangen. Danach gehen sie wieder weg. Und Jesus ist nicht mit seiner Familie mitgegangen. Das war ein absolutes No-Go damals. So, wenn der Vater sagt, wir gehen jetzt los, dann hat die ganze Familie spuren müssen und ist mitgegangen, ob die Bock hatten oder nicht. Da bin ich froh, dass ich in der Zeit nicht gelebt habe, weil wenn meine Eltern früher zu mir gesagt haben, wir gehen jetzt am Sonntag spazieren und ich mir dachte, na danke, kein Bock da drauf, dann hätte ich damals sagen können, nee, kein Bock drauf und es hätte geheißen, ist mir egal, du kommst trotzdem mit. Und Jesus bleibt im Tempel. Und was macht er? Er diskutiert mit den Schriftgelehrten damals schon. Mit 12 Jahren hat er schon mindestens so viel Weisheit und Kenntnis über die Schrift gehabt, dass er mit den großen Schriftgelehrten diskutieren konnte und ihnen erklären konnte, hey Freunde, so läuft es nicht. Andere Themen. Es gab Gesetze für die, wie gesagt, die Pharisäer waren so krass geeicht auf das Wort Gottes, auf die Tora und auf das mosaische Gesetz, dass sie wirklich geguckt haben, dass auch jedes Kommachen eingehalten wird. Und da heißt es hier 10 Gebote, Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, unseren Sonntag heute. Und was macht Jesus? Jesus macht Dinge am Sabbat. Er geht hin und sagt, kennt die Geschichte wahrscheinlich. Da kommt einer und sagt, hey, einmal kommen seine Jünger und sagen, hey Jesus, wir haben voll Hunger, was können wir machen? Und Jesus sagt, ach komm, holt euch einfach mal ein bisschen was hier von dem Acker und so. Und es war ein No-Go. Damals bei den Juden war es so, dass sie am Sabbat gab es eine bestimmte Schrittanzahl, die sie nur gehen durften. Sie durften nichts tragen. Die mussten wirklich, also ich finde es immer wieder faszinierend, wie einfallsreich das war. Sie durften zum Beispiel nichts aus dem Haus heraustragen. Das heißt, wenn die jetzt, keine Ahnung, eine Kiste hatten, die raus musste, dann sind sie mit dieser Kiste bis zur Türschwelle gelaufen, haben die da abgelegt, sind über diese Türschwelle rausgelaufen und haben sie von dort aus wieder aufgenommen, damit sie sie nicht aus dem Haus rausgetragen haben, um nicht ein völlig bescheuertes Gesetz in dem Moment zu brechen, wenn man das sich vorstellt. So. Und andere Dinge. Und genauso durfte man eben kein Essen sammeln am Sabbat, sondern hat es vorbereitet, dass man was zu essen hatte. Aber die Jünger hatten in dem Moment nichts und Jesus sagt, kein Problem, holt euch einfach was. Die Pharisäer kommen, sehen es, sagen, Jesus, wie kannst du nur? Und Jesus sagt, ja, schon. Oder er heilt jemanden. Auch krass, oder? Er heilt, ich glaube, es war eine Hand, die er am Sabbat geheilt hat. Die Leute kommen und sagen, was fällt dir ein? Wie kannst du nur? Und Jesus geht hin und sagt, hey Freunde, der Sabbat ist da, damit ihr ausruhen könnt. Der Sabbat ist für den Menschen da, das ist, dass es dir nachher gut geht. Wenn du nachher geheilt bist am Ende des Sonntags, in unserem Fall, dann ist das doch super. Egal, was du dafür machen musstest. Egal, ob du jetzt noch 300 Kilometer weit, was weiß ich, wohin fährst, um geheilt zu werden. Wenn du am Ende des Tages geheilt wirst, hat es sich doch gelohnt. So, und Jesus kommt und er bricht mit diesem Establishment und sagt, eure Regeln sind ja schön und gut, aber sie sollen euch ja auch was zeigen. Und ich zeige euch, was es noch alles gibt. Jesus isst mit Sündern. Er geht zu denen, mit denen keiner Bock hatte zu reden. Er lädt sich sogar selber bei denen ein. Ihr kennt die Geschichte von Zachäus. Zachäus, Jesus geht hin und sagt, hey Bruder, ich habe Bock bei dir zu essen. Und keiner hat Zachäus auch, und sorry für den Begriff, auch nur mit dem Arsch angeguckt. Wenn es so einen richtigen Buhmann gab in der Gesellschaft, dann war es Zachäus. Und Jesus geht hin und sagt, ich könnte bei allen möglichen Leuten essen, aber bei dir will ich essen. Jesus hängt mit Huren ab. Jesus hängt mit Leuten ab, die andere abgezogen haben. Jesus hängt mit den Menschen ab, mit denen sonst keiner abhängen wollte. Warum? Unter anderem unsere Freunde, die Pharisäer, stehen hin und sagen, ja, wie kannst du nur? Ich bin vor vielen Jahren, bin ich das erste Mal in eine Kirche, die hieß ICF, gegangen in Stuttgart. Ihr kennt den Ort, den ich euch jetzt gleich beschreibe, für die, die bei der letzten Revival Night da waren. Da steht dieses Hotel. Und neben diesem Hotel ist ein sehr bekannter Schwulen- und Lesbenclub in Stuttgart. Und wir waren dort eingemietet als ICF Stuttgart damals und haben da sonntags unseren Gottesdienst gefeiert. Also ich nehme euch ganz kurz mal mit rein. Samstagabend in Stuttgart, Schwulen- und Lesbenclub. Als ich Sonntagmorgens um 8 dort ankam, um aufzubauen, lagen dort auf der Straße noch Spritzen. Als du reinkamst, es wurde mal kurz noch durchgewischt, aber es waren gewisse Flüssigkeiten, von denen ich mir dachte, ich möchte nicht wissen, was es ist, aber ich habe eine Ahnung, was es sein könnte. Und es ist so, und ich habe da mein Equipment hingestellt. Und ich habe zu Gott irgendwann gesagt, hey Gott, ich finde den Style dieser Kirche eigentlich ganz cool, aber ich kann da nicht hingehen. Und Gott sagt zu mir, ja, warum nicht? Sag ich, das ist ein Schwulen- und Lesbenclub. Das ist doch offensichtlich, Jesus, oder? Und Jesus sagt zu mir, Sven, meine blöde Frage, wenn ich heute eine Kirche gründen sollte, was glaubst du, wo würde ich sie gründen? Würde ich sie in einem Schwulen- und Lesbenclub gründen oder würde ich sie in irgendeinem publiken Gemeindehaus gründen? Und es war für mich der Moment, wo ich gecheckt habe, hey, Jesus passt gerade nicht in meine Kiste rein. Und ich muss eingestehen zu sagen, okay Gott, auch wenn es für mich absolute Überwindung war in dem Moment, zu sagen, okay, ich bin da treu jetzt und ich gehe da jetzt los, ich habe es gemacht. Hey, in dieser Kirche sind so viel, wir sind in kürzester Zeit sind wir da auf 300 Menschen hochgewachsen und es war für mich Sonntag für Sonntag eine krasse Überwindung zu sagen, ich gehe da jetzt rein und diene da und stelle da mein teures Equipment auf den Boden und freue mich. Und wir hatten mal Ulrich Parzani da, der meinte, hey, es ist die erste Kirche mit Kondomautomat, in der er war. Und ich dachte mir, ja, wenn das hängen bleibt bei dir, auch gut. Aber Jesus würde genau dorthin gehen, um Menschen zu begegnen. Oder? Jesus redet mit Frauen. Wow, schwieriges Thema in der damaligen Zeit. Jesus lässt sich von Frauen bedienen, die geächtet sind. Ihr kennt Johannes 4, das ist, glaube ich, die Geschichte von der Frau am Brunnen, wo Jesus hingeht und sagt, hey, gib mir was zu trinken. Und am Ende so viel Gutes passiert. Er isst, ohne sich die Hände vorher zu waschen, weil er unterwegs ist. Und er sagt dann diese Sachen, wie diese berühmten Sätze wie, nicht was von außen in den Menschen hineingeht, verunreinigt ihn, sondern das, was aus ihm herauskommt, das, was in unserem Herzen ist. Deswegen müssen wir immer wieder neu auf unser Herz achten und gucken, was da passiert. Er widersteht hochmütigen, aufgeblasenen Rechthabern und denen, die sich über andere erheben. Und er gibt Ratschläge. Menschen kommen zu ihm und fragen ihn um Rat. Bitten ihn um Hilfe, bitten ihn um Heilung. Und Jesus tut das. Warum? Weil er ist der wunderbare Ratgeber. Und ihm ist es egal, was die Menschen von ihm denken. Er will Gottes Willen tun. Er wird einmal gefragt, ob er nicht die Tochter von einer Samaritanerin, glaube ich auch, wird er gefragt, ob er die Tochter heilen kann. Und Jesus sagt, das ist wie wenn ich Perlen vor die Säue werfe. Wo ich mir denke, oh Bruder, was ist das für eine harte Aussage? Und dann kommt Jesus und sagt, ich mache es zwar trotzdem, warum? Weil ich hier in ganz Israel keinen so einen Glauben gesehen habe wie bei dir gerade. Wow. Aber Jesus ist klar, er hat einen Auftrag, er ist gekommen, um das Volk Israel wieder nach Hause zu rufen. Und trotzdem passiert noch so viel mehr. Er heißt nicht nur Retter, er ist Retter. 3 Jahre später hängt er am Kreuz. Er hat die Kraft und Liebe Gottes in die Welt hineingetragen und er spricht nicht nur davon, sondern er lebt sie auch. Und vielleicht hast du schon mal diesen Satz gehört, guter Rat ist teuer. Wer hat das schon mal gehört, guter Rat ist teuer? Hey, und das ist so ein wichtiger Punkt, weil manchmal gibt es Ratschläge, die wir bekommen, die sind Schläge in unser Gesicht. Ich sage das öfters hier auch, wenn ich predige, es gibt einen Moment, wo die Wahrheit, wenn sie ohne Liebe gesprochen ist, ist wie ein Schlag ins Gesicht. Und dann kann es noch so richtig sein, am Ende des Tages ist es nicht hilfreich. Und ich kenne das aus meinem Leben, wenn Menschen zu mir kommen und ich merke, sie geben mir vermeintliche Ratschläge und wollen mir sagen, was ich alles nicht gut mache, dann muss ich immer versuchen herauszufinden, was ist ihre Herzenshaltung dahinter. Wenn ich merke, sie wollen mir einfach gerade nur eins reindrücken, dann kann das bei mir sogar genau das Gegenteil auswirken. Dass ich hinstelle und sage, jetzt mache ich es erst recht anders. Und dann sehen wir aber auch, wenn wir in Gemeinden sind, sehen wir das auch ganz oft. Da kommen manchmal so vermeintliche geistliche Ratschläge von Glaubensgeschwistern und du denkst dir manchmal, hey, was ist bei dir los? Als ich in meiner Trennungsphase war, kamen Menschen zu mir und ich war ein schwer verletzter Mann. Und dann kamen Menschen zu mir und haben gesagt, ja, und ich habe manchmal so Momente gehabt, wo ich mal meine Emotionen ein bisschen freien Lauf gelassen habe. Und dann kamen Leute zu mir und sagten, hey Sven, du bist doch Pastor. Sowas durftest du doch noch nicht mal denken. Und ich stand da und dachte mir, was passiert denn hier gerade? So, ich sage, ja, natürlich bin ich Pastor, aber ich bin halt auch ein Mensch und ein Ehemann gewesen in dem Moment, der verletzt wurde wie die Sau. Und da merke ich dann auch in Gemeinde, passiert es oft, dass wir anderen Leuten vermeintlich Dinge sagen, wo wir sagen, die sind ja total hilfreich. Dabei sind sie es gar nicht. Dabei ist es ein Schlag ins Gesicht, wenn es kommt. Wisst ihr, wir geben so viel Geld, wenn du richtig gute Ratschläge möchtest, dann sind wir bereit, Geld auszugeben. Wir gehen in Coachings. Wir lassen uns zu Businessleuten ausbilden, coachen und zahlen Hunderte und Tausende von Euros, dass uns irgendwelche Leute, die irgendwie viel Geld verdient haben, uns erklären, was ihre Strategie war. Wir machen dasselbe, da würde ich sagen, ist das Geld wesentlich besser investiert, wenn es im Rahmen von Therapie geht. Wenn wir sagen, hey, wir haben in unserer Vergangenheit Dinge, die wir aufarbeiten müssen. Warum? Weil sie immer wieder hochkommen, weil sie uns immer wieder angreifen, weil sie uns immer wieder das Leben und die Grundlage des Lebens zerstören. Da sind wir bereit, viel Geld auszugeben. Ich habe eine Seelsorgeausbildung gemacht und mir wurde dann, also im Rahmen von Ignis, haben sie uns am Ende angeboten, dass wir noch eine weitere Ausbildung machen können, um dann christlicher Berater, heißt es dann am Ende, werden können. Und das heißt, dass du nachher die Berechtigung hast, Seelsorge zu machen und Geld dafür zu verlangen. Und ich habe wirklich, ich kenne Menschen, die gehen nicht zur Seelsorge, weil sie sagen, ich kann sie mir nicht leisten. Wo ich mir denke, Freunde, also okay, es gibt, die Ausbildung ist teuer und ich verstehe, dass man das Geld irgendwie wieder reinholen muss. Also, und das ist auch nicht schlecht, das kann ja auch ein guter Job sein. Aber ich denke mir, hey, wenn du deine Seele nicht von Jesus gesund lieben lässt, weil du kein Geld dafür hast, dann haben wir ein Problem im Reich Gottes, Freunde. Guter Rat ist teuer. Aber wisst ihr, Jesus ist der gute Ratgeber, der wunderbare Ratgeber, der seinen Rat uns umsonst gegeben hat. Der sagt, den Preis, der zu bezahlen war, den nehme ich auf mich. Ich bezahle für dich. Und wisst ihr, Jesus kommt nicht mit Religion, er kommt nicht mit schönen Worten, sondern er kommt mit Taten. Er kommt und er heilt wirklich die Herzen der Menschen. Er kommt und heilt wirklich die Seele, wenn wir es zulassen. Und wisst ihr, manchmal kommen Dinge hoch in der Seelsorge, die sind unangenehm, die sind eklig, die sind schmerzhaft. Aber das Problem ist, wenn wir so Leichen im Keller haben und dann so eine Platte drüberlegen und unser Lebenshaus da drauf bauen, irgendwann fangen diese Leichen im Keller an zu modern. Irgendwann, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wie das so passiert, wenn so eine Leiche verwest und so. Und dann blubbert es irgendwann mal auch, wenn es ganz blöd läuft. Und ist wirklich so. Und dann wird es tatsächlich, es wird nicht unbedingt weniger, sondern es wird immer mehr. Und es kann irgendwann dein Lebenshaus angreifen, dein Fundament angreifen, wenn du das nicht rausnimmst, wenn du nicht sagst, okay Gott, wir gehen das zusammen an und das wird vielleicht schmerzhaft, das wird lange Zeit brauchen, aber am Ende des Tages wird es mich heilen und wird es mich gesund machen, wird mir ein besseres Leben verschaffen. Jesus, der wunderbare Ratgeber, will dir heute Morgen sagen, hey, schieb's nicht weg, sondern geh es an. Warum? Weil es am Ende des Tages auf jeden Fall das wert ist. Und wisst ihr, wenn es so um diese Geschichten geht, wo Jesus so besonders gegen das Establishment gearbeitet hat und noch so neue Maßstäbe gesetzt hat, dann gibt es für mich eine Geschichte, die ich da besonders liebe. Und das ist Jesus und die Ehebrecherin. Wahrscheinlich kennt jeder von euch die Geschichte, aber Jesus ist anders. Jesus ist nicht nur immer lieb und nett. Jesus spaltet. Jesus spaltet die Gesellschaft. Hat er damals, tut er heute. In dem Kapitel zuvor oder in den Kapiteln zuvor heißt es, dass Jesus, also Kapitel 7 heißt es, Jesus lehrte öffentlich im Tempel. Die Leute gehen hin und sagen, krass Mann, dieser Typ, der predigt so ganz anders. So, im Matthäus-Evangelium heißt es, er predigte mit Vollmacht. Und am Ende diskutieren sie wieder und Jesus kommt und sagt, hey, er vergibt Sünden. Und die Leute sagen, wie kann der nur Sünden vergeben? Das ist doch nicht in Ordnung, das funktioniert doch so nicht. Und es geht so weit, dass Jesus die Gesellschaft in zwei Lager spaltet. Nämlich in die einen, die sagen, krass, das ist der Messias, auf den wir eigentlich schon immer gewartet haben. Und die anderen sagen, was für ein wahnsinniger Spinner. Lasst ihn uns umbringen, weil das ist wahrscheinlich die beste Lösung, damit nicht noch mehr kaputt geht. Und genau dahin, es geht so weit, dass sogar Nikodemus, über den gesagt wird, dass er einer dieser Pharisäer und Schriftgelehrten war, der Partei für Jesus ergreift. Und das heißt, die anderen Pharisäer haben gesagt, hey, bist du jetzt eigentlich noch ganz von Sinnen? Und wie kannst denn du das? Also, und es ist krass, weil es heißt ja Jesus von Nazareth. Das heißt, bei allem, was die Pharisäer wissen, sie haben vercheckt, dass Jesus nicht in Nazareth auf die Welt kam, sondern in Bethlehem. So, was haben die Prophezeiungen gesagt, wo der Messias herkommt? Aus Bethlehem. So, jetzt ist halt Jesus in Bethlehem geboren und in Nazareth aufgewachsen. Aber das ist das, was sie wissen über ihn. Sie sagen ja, Jesus von Nazareth. Und dann sagen sie zu Nikodemus, hey, lies mal deine Schriften nochmal, weil da heißt es, kein Prophet kommt aus Nazareth. Ist mir jetzt erst wieder, wo ich es gelesen habe, ist mir dieser Satz so aufgefallen, so dieses... Okay, krass, kein Prophet kommt aus Nazareth. Aber Jesus kommt ja auch ursprünglich nicht aus Nazareth, sondern aus Bethlehem. Also erfüllt er wieder das Wort Gottes. Und wisst ihr, an Jesus scheiden sich die Geister, sagt man. An Jesus scheiden sich Familien. Wie viele Familien habe ich gesehen, die zerbrochen sind an Jesus? Wir haben Menschen hier in dieser Kirche gehabt, die wollten sich taufen lassen und sie sind heute nicht mehr hier. Warum? Weil ihre Familien gesagt haben, du kannst mit Jesus machen, was du willst, aber wenn du dich taufen lässt, dann existierst du für uns nicht mehr. Und die Familie war mächtiger als das Bekenntnis zu Jesus. Und das macht mein Herz traurig. Jesus spaltet uns und unsere Familien. Warum? Weil Jesus sagt, ich brauche ein Bekenntnis von dir. Und zwar nicht eins in dem Moment, wo du sagst, jetzt gerade ist alles super, Halleluja. Jetzt gehe ich hin und sage, Jesus, hier ist mein Fähnchen. Wuh. Und plötzlich kommt der Gegenwind und du sagst, Jesus, wer, was, keine Ahnung, wer du bist. Und Jesus sagt, wenn du mich nicht bekennst, werde ich mich nachher nicht zu dir bekennen. Jesus ist krass. Und ich habe das schon so viele Menschen habe ich gesehen. Ich habe mal in Heilbronn hatte ich mal ein junges Mädchen, die, also junges Mädchen, wahrscheinlich eine junge Frau, muss man sagen. Sie war 20. Hatte neuapostolischen Background. Also neuapostolisch, für die, die es nicht wissen, ist das so eine Abspaltung der katholischen Kirche. Und in der katholischen Kirche ist es so, egal wie du lebst, solange du auf dieser beknackten Liste stehst, dass du dort Mitglied bist, wirst du am Ende in den Himmel kommen. Das ist die Lehre der katholischen Kirche. Und sorry, wenn ich das sage, das ist Bullshit. Jesus sagt, nur durch mich kommst du zum Vater. Wenn du nicht dich zu mir bekennst, wenn du nicht nach meinem Willen lebst, dann wirst du am Ende des Tages vorm Himmel stehen und sagen, und ich werde sagen, was, keine Ahnung, wer du bist. Die Bibel ist sehr krass und sagt, es wird Menschen geben, die hier auf der Erde sagen, wir haben doch Herr, Herr zu dir gesagt. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Warum? Weil dieser inklusivistische Gedanke von, du musst nur irgendwo dazugehören, du wirst auch nicht in den Himmel kommen, wenn du Teil der Mosaic Family bist. Wirst du nicht. Du wirst auch nicht in den Himmel kommen, wenn du Teil der evangelischen Kirche bist. Wirst du nicht. Du wirst in den Himmel kommen, wenn du bekennst, dass Jesus Christus Herr und Retter und Erlöser meines Lebens ist. Und wenn du das nicht kannst, dann lass uns ins Gespräch gehen, weil ich glaube, dass das die Lösung ist. Warum stehe ich Sonntag für Sonntag hier? Warum glaube ich das? Weil Jesus ist der Lebensretter. Und wir brauchen nichts anderes als Jesus. Aber wenn wir Jesus nicht haben und wir glauben, es reicht, auf einer Liste zu stehen, dann werden wir am Ende des Tages ganz schön alt aussehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch merken, Jesus selber stellt sich an, also ich bin nicht gegen Familie, das wisst ihr, ich liebe Familie, ich liebe meine Familie. Aber Jesus selber stellt sich an einer Stelle hin und sagt, also auf die Ansage, hey, draußen warten deine Mutter und deine Brüder, sagt Jesus, hey, meine Brüder und Schwestern, sie sitzen alle hier bei mir, wer sind schon die? Und genau das ist manchmal schwierig, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann trennen sich Leute von uns. Ich habe Freundschaften verloren, weil ich mit Jesus unterwegs bin. Warum? Weil sich mein Lebensstil verändert hat und ich andere Dinge für relevant und richtig finde, wie es ehemalige Freunde von mir empfanden. Es tut manchmal weh, wenn ich denke, wie eng wir mal waren, aber ich bin auf der anderen Seite auch wieder froh, weil ich merke, es tut mir und meinem Leben besser und ich kann vielleicht ein Zeugnis sein dafür. Gehen wir mal in diese Geschichte rein von Jesus und der Ehebrecherin. Wir haben diese Story von Johannes 8 ab Vers 1. Jesus ging zum Ölberg zurück. Also das heißt im Satz davor, am Ende von Kapitel 7, die einen gingen ins Dorf zurück und Jesus ging zum Öl. Also Jesus hat im Tempel gelehrt und der Ölberg war in der Nähe vom Tempel. Und Jesus ging zum Ölberg zurück. Doch schon am frühen Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte und sagten, Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Mose muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Schwierige Frage, oder? Jesus, was sollen wir machen? Was willst du machen mit denen? Die Frau hat das Gesetz gebrochen. Das mosaische Gesetz war klar. Ehebruch heißt Tod. Jeder, der den Stein geworfen hätte in dem Moment, hätte das mosaische Gesetz erfüllt. Aber die Pharisäer wollten Jesus eine Falle stellen, ganz bewusst, weil Jesus konnte eigentlich aus menschlicher Sicht gesehen nur falsch antworten. Warum? Hätte er gesagt, und lass mal ganz zurückgehen auf den Part, so ist sogar schon da, sorry. Was sagst du dazu? Nach dem mosaischen Gesetz muss sie gesteinigt werden. Das mosaische Gesetz ist sehr klar, Ehebruch gleich Tod. So, hätte Jesus jetzt gesagt, Gnade, 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 kein Problem, lass die Frau im Leben, passiert, shit happens. Hätte Jesus sich ganz klar gegen das mosaische Gesetz gestellt. Wir wissen aber, dass Jesus in Matthäus in der Bergpredigt sagt, ich bin nicht gekommen, um auch nur ein Jota, also ein i-Tüpfelchen vom Gesetz zu ändern. Hätte er gesagt, klar, mosaische Gesetz ist klar, wir hauen drauf, schmeißt die Steine, am besten große, damit es schnell geht. Hätten sie ihn an die Römer ausgeliefert, weil die Juden zu diesem Zeitpunkt keine Todesurteile vollstrecken durften, die nicht genehmigt wurden. Das heißt, Jesus war in einer Zwickmühle und ich finde Jesus einfach so cool. Ihr müsst euch vorstellen, er steht dann hin und die sagen, ja Jesus, was machst du so? Und Jesus geht so ein bisschen in die Hocke. Ich kann leider diesen Russenhocken-Dinger nicht so richtig, aber wahrscheinlich hat er es so gemacht und fängt da an, so ein bisschen in den Boden zu malen und ja, dann schreibt er da was. Schreibt. Steht irgendwann wieder auf. Sagt er, ja, hab da jetzt mal was hingeschrieben. Und ich finde es interessant, ich habe euch ein Zitat mitgebracht von John Nelson Darby. Das war ein englischer, anglo-irischer Bibellehrer aus dem 19. Jahrhundert. Und der hat gesagt, es tröstet und beruhigt das boshafte Herz des Menschen, wenn er nur einen Menschen finden kann, der noch schlechter ist als er selbst. Kennt ihr das, wenn du mal einen Fehler gemacht hast, dass du immer guckst, wer ist daran schuld und du immer jemanden versuchst zu finden, der nicht du bist? Wir sehen das, das ist die Geschichte der Menschheit. Adam isst vom Apfel und er zeigt auf seine Frau und sagt, die ist schuld. Wir machen irgendeinen Fehler und versuchen irgendjemanden zu finden, zu sagen, ja, traumatische Erlebnisse, mein Vater oder mein Großvater ist schuld daran, dass ich heute so bin, wie ich bin. So, wir versuchen immer jemanden zu finden, der am besten noch schlechter ist wie ich. So, ich habe geklaut, kein Problem. Da gibt es jemanden, der hat jemanden umgebracht. Also der ist ja schlimmer wie ich. So, wir gehen weiter. Er denkt, dass die größere Sünde des anderen ihn selbst entschuldigt und während er einen anderen Menschen anklagt und heftig beschuldigt, vergisst er seine eigenen Sünden. Und so freut er sich in seiner Ungerechtigkeit. Ihr kennt bestimmt diesen Satz, wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, zeigen mindestens drei auf dich zurück. Und genau das passiert hier. Wir Menschen sind ganz schnell dabei, auf andere zu zeigen. Sagen, aber guck mal der. Oder guck mal die. Schon viel schlimmer wie ich. Was die alles gemacht hat, was der alles gemacht hat. Und Jesus sagt, ja, schön und gut, aber darum geht es nicht. Aber so sehen wir drauf, so ist unser verdorbenes Herz am Ende des Tages, dass wir hingehen und sagen, ich muss jemanden finden, der noch schlechter ist, damit ich mich besser fühlen kann. Und zur Not konstruiere ich einen Fall, damit ich jemanden finde, der schlechter dasteht kann, nachher wie ich. Wir lesen weiter, Johannes 7. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Also Jesus chillt da immer noch und schreibt da in den Sandboden. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wer ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und das ist eine der wichtigsten Aussagen, wenn es um das Thema Verurteilen von anderen Menschen geht. Wie schnell haben wir den Stein in der Hand, wenn es um andere geht? Wie schnell habe ich den Stein in der Hand, wenn es um die Fehler meiner Eltern geht oder Großeltern, um meiner Freunde, um meiner Partnerin, meines Partners, meines Ehemanns, meiner Ehefrau. Wie schnell bin ich dabei und habe den Stein schon in der Hand und bin eigentlich auch schon am Ausholen. Und dann kommt jemand und sagt, hey, aber also ich verstehe den Punkt, das ist auch richtig eigentlich, aber bist du eigentlich wirklich berechtigt? Gibt es da nicht auch Dinge in deiner Hand oder in deinem Leben, wo du sagen müsstest, okay, bin ich eigentlich froh, dass das gerade keiner weiß oder keiner gesehen hat, weil sonst müsste ich ja vielleicht auch was ändern. Jesus kennt dieses Gesetz und Jesus weiß, dass Tod die einzige richtige Antwort wäre. Und wenn er gesagt hätte, wir sind gnädig mit ihr, dann hätte er das Gesetz missachtet, was einfach nicht möglich war in dem Moment. Aber indem Jesus kommt und den Spieß umdreht und sagt, hey, kein Problem, werf mit Steinen nach ihr, aber der, der keinen Fehler in sich trägt, der darf der Erste sein. Dreht er das um und er unterstreicht die Bedeutung von Barmherzigkeit und Vergebung. Und die Frage ist, wie schnell sind du und ich dabei zu verurteilen? Du hörst, ich habe es vorhin erzählt, dieses Bild von der Schublade, du hörst was über jemanden und du hast nur Minimum die Hälfte der Informationen, die auch noch eingefärbt sind von der Person, die sie dir erzählt hat und fängst sofort an zu urteilen und zu sagen, wie kann der nur, wie kann die nur das so und so machen. Und plötzlich ist die Person in dieser Schublade drin und du wirst sie wahrscheinlich nicht mehr rauslassen, so schnell. Die Frage ist, bist du schnell dabei zu verurteilen, Menschen, die in Sünde verstrickt sind. Wenn du hörst, jemand in der Gemeinde hat Ehebruch begangen, hat gestohlen, hat, keine Ahnung, nehmen wir mal ein konstruiertes Beispiel. Hier kommt jemand rein und der langt in unsere Opferkasse hinein. Was machen wir mit der Person? Sagen wir, es geht überhaupt nicht, was fällt dir ein? So, und wie oft habe ich vielleicht schon, vielleicht nicht ins Opferkästchen der Gemeinde, aber wo habe ich vielleicht schon mal was behalten, was mir nicht gehört? Wo habe ich was mitgenommen, was vielleicht gar nicht umsonst war? Und es fällt dann manchmal so unter diese Kavaliersdelikte und wir sind uns da gar nicht so bewusst, was es eigentlich bedeutet, ne? Wenn du so reagierst, dass du richtig schnell dabei bist, andere zu verurteilen, dann lebst du so, als hättest du keine Sünde in deinem Leben. Und wenn du so lebst, dann lebst du am Ziel vorbei. Warum? Weil die Bibel ist sehr deutlich und sagt, wir alle haben Fehler. Und Sünde heißt in dem Fall, der Begriff im Griechischen Hamartia heißt Zielverfehlung. Das heißt nicht nur, dass ich irgendwas Schlechtes gemacht habe, sondern vielleicht habe ich auch etwas Gutes nicht gemacht. Habe ich auch schon gesündigt. Wow. Das ist Hardcore. Wenn ich mir dessen bewusst mache, vielleicht zeigt dir Gott gerade nicht nur einen Moment auf, wo er sagt, da und da und da und da. Und die Liste wird immer, immer länger. Und plötzlich merken wir, wie wir diesen Stein loslassen und sagen, krass. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir merken, dass wir uns nicht über Gott erheben. Weil wenn einer urteilen darf, dann ist es Gott am Ende unseres Lebens. Und er wird es tun. Er wird schauen, was haben wir alles gemacht, was haben wir Gutes gemacht, was haben wir Schlechtes gemacht und eben die Frage stellen, kennen wir Jesus Christus und ist er unser Herr und Erlöser? Je nachdem wird diese Liste, die da ist, anders gewertet werden. Aber unsere Aufgabe, das ist Gottes Aufgabe zu urteilen, nicht unsere, aber unsere Aufgabe besteht darin, Vergebung und Barmherzigkeit zu üben. Zu sagen, ich finde das vielleicht nicht richtig, was du tust, aber ich habe meine eigenen Baustellen. Und ihr kennt das Bild, wenn du vor deiner eigenen Türe kehrst, dann hast du gar nicht viel Zeit, um bei den anderen zu gucken, wie schmutzig es ist. Und ich glaube, das hilft uns zu verstehen, wie wichtig es ist, dass wir mehr und mehr anfangen, da was zu ändern. Johannes 8, Vers 8 und 9. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Ich finde es interessant. Es ist nicht sicher, was Jesus da in den Staub geschrieben hat. Es gibt Ausleger, die sagen, Jesus hat Namen aufgeschrieben von den Leuten und sie aus dem Buch des Lebens gelöscht. Es gibt eine Gruppe von Auslegern, die sagt, Jesus hat die Sünden von jedem Einzelnen dort in den Sand geschrieben und gesagt, oh, guck mal, hey, ja, guck mal, da ist ja der Hans hier, guck mal, da bei dir, da finde ich das und das und das. Oh, oh, wow, die Lüste, hei, 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 also, dein Stein würde ich aber, so hätte ich wahrscheinlich kommentiert, wenn ich Jesus gewesen wäre. Jesus schreibt einfach und die anderen sagen, dass er die 10 Gebote aufgeschrieben hat und gesagt, guck mal, wenn ihr da cool seid in allen Punkten, dann super. Am Ende des Tages ist es völlig egal, was Jesus dort aufgeschrieben hat. Johannes hat es als Verfasser dieses Evangeliums als nicht wichtig erachtet, aufzuschreiben, was Jesus da geschrieben hat. Und interessanterweise ist es auch die einzige Stelle, wo festgehalten wird, dass Jesus etwas aufgeschrieben hat. Aber er hat es in den Sand geschrieben und es war instant auch wieder weg. Ein Lüftchen und niemand weiß mehr, was Jesus da aufgeschrieben hat. Und ich finde es interessant, die Ältesten der Teilnehmer dieses komischen Treffens sind die am einsichtigsten sind und sagen, okay, wir sind die Ersten, die gehen. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich habe das viel zu oft erlebt, dass vor allem die Älteren in unserer Gesellschaft nicht so einsichtig sind. Dass vor allem die Alten sagen, ich habe dann Recht dazu, so zu sein oder das jetzt so und so zu finden. Und ich finde es schön zu sehen, dass hier die älteren Brüder und Schwestern sagen, hey, ich checke als erstes, dass da Dinge sind und ich loslassen muss und gehen muss, weil es nicht gut ist, was ich tue oder getan habe oder dass ich jetzt diese Frau hier verurteile. Oder wenn es eben um gemachte Fehler geht. Hey, wie oft habe ich ältere Menschen sagen hören, ich habe keinen Fehler gemacht. Wo ich mir manchmal denke, ehrlich jetzt? Wie kannst du sagen, dass du keinen Fehler gemacht hast? Also ich stehe morgens auf und habe instant Fehler gemacht. Wenn ich an meine Tochter denke, dann könnte ich euch jetzt eine ganze Liste an Punkten aufzählen, wo ich sage, da mache ich Fehler. Und ich hoffe, dass meine Tochter sie mir irgendwann nicht vorwerfen wird. Und wenn sie es tut, dann werde ich auf die Knie gehen und sagen, bitte vergib mir, dass ich nicht der Vater vielleicht war, der ich gerne für dich gewesen wäre. Dass ich Fehler gemacht habe, die du nicht verdient hast und sie trotzdem ausbaden musstest. Und wie oft haben wir das aber, dass, vielleicht ist das jetzt auch gerade ein Wort an unsere älteren Geschwister hier, vielleicht ist das, sind es deine Eltern oder deine Großeltern, die sagen, ich mache doch keine Fehler. Oder vielleicht kennt ihr diesen völlig bescheuerten Satz, es hat mir früher auch nicht geschadet. Wenn ich mir denke, wenn ich in dein Leben gucke, dann sehe ich, wie sehr es dir geschadet hat, Freund. Aber so, wenn die Großeltern kommen und sagen, hier, keine Ahnung, klappst auf den Hintern oder was auch immer, das ist doch okay. Ich habe mal mit jemandem geredet, der jünger wie ich, der von seinen Eltern geschlagen wurde, der zu mir gesagt hat, hey, das ist doch voll okay, Kinder zu schlagen. Und ich habe zu ihm gesagt, was ist eigentlich in deinem Leben falsch? Sagte, ja, aber ich habe das, also ich habe das ja auch so erlebt und das ist doch normal. Habe ich zu ihm gesagt, also ich sage dir eins, wenn ich als Elternteil mein Argument nur mit Gewalt durchbringen kann, dann ist mein Argument einfach völlig scheiße. Entschuldigung für den Ausdruck, aber ich kann es gerade nicht anders unemotional sagen. Also wenn ich einen Wert habe, den ich nur mit Gewalt durchdrücken kann, dann würde ich mich mal ganz schnell fragen, ob dieser Wert es wert ist. Wenn ich meinem Kind es nicht auf eine gute Art und Weise erklären kann, warum mir Dinge wichtig sind und ich denke, ich muss sie ihm einprügeln, dann, Freunde, seid mal froh, dass Gott nicht instant zurückhaut für das, was wir da machen. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass Dinge, die wir tun oder die uns angetan wurden, die sind nicht richtig. Ich habe euch die Vergebungspredigt schon gehalten, das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Aber lasst uns daraus lernen und anfangen zu sagen, wir machen Fehler und wir dürfen Fehler zugeben. Und das ist die größte Stärke meiner Meinung liegt darin, wenn ich hinstehen kann und sagen kann, ich habe einen Fehler gemacht. Und es tut mir leid, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das ist keine Schwäche, das ist Stärke. Jesus beendet das Kapitel, oder nicht das Kapitel, aber diesen Abschnitt, über den wir reden wollen, in Vers 10 und 11. Und da heißt es, da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, also zu der Frau, wo sind sie? Ich kann mir auch vorstellen, dass Jesus das wirklich so ein bisschen so, wo sind die denn jetzt? Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass sie alle weg sind. Und er sagt, hat dich denn keiner von ihnen verurteilt? Könnt ihr euch das auch so vorstellen, wie Jesus so hinstellt, so völlig offensichtlich so, hat denn keiner, was, keiner hat dich verurteilt? Wer hätte das denn erwartet? Dann verurteile ich dich auch nicht. Aber er hört hier nicht auf. Er sagt, geh hin und sündige, also geh und sündige nicht mehr. Jesus verurteilt die Frau nicht, aber er ignoriert ihre Sünde auch nicht. Und das ist so wichtig. Jesus, und das ist das Geschenk, das wir an Heiligabend immer wieder aufs Neue feiern. Jesus hat uns ein Geschenk gemacht, nämlich dieses Geschenk heißt Gnade. Jesus ist in diese Welt gekommen, nicht um zu verurteilen, sondern um zu retten. Wir kennen alle Johannes 3, Vers 16. Mein Lieblingsvers ist Johannes 3, Vers 17. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist 16. Aber in Vers 17 heißt es, aber er ist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um zu retten. Das ist der Auftrag von Jesus. Das ist dein und mein Auftrag heute. Warum wir Menschen für Jesus gewinnen müssen, warum wir Menschen von Jesus erzählen müssen, warum wir sie zu Heiligabend in diesen Gottesdienst einladen sollten, dass wir hinstehen und sagen, ich kenne einen, dessen Arme sind weit offen und die sind gnädig. Aber sie sind auch nicht so gnädig, dass alles nachher okay ist. Dieses Geschenk, das wir an Heiligabend feiern, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und dass er die Gnade in Person ist, ist kein Freifahrtschein für dich und für mich zu sagen, scheißegal, wie ich lebe. Am Ende komme ich ja in den Himmel, ich habe Jesus auf meiner Seite. Sondern es ist eine Einladung, immer wieder neu zu verstehen, ich werde Fehler machen. Aber ich habe den einen, der sagt, ich habe für die Fehler bezahlt. Ich habe den einen, der sagt, ich stelle mich vor dich und ich schütze dich. Und es ist die Gelegenheit, frei zu werden. Immer wieder dann, wenn ich Fehler mache und ich verspreche dir eins, du wirst zur Tür rausgehen und wirst Fehler machen. Auch wenn du Jesus in deinem Leben hast. ist es die Möglichkeit, zu deinem Jesus zu gehen und zu sagen, hier bin ich habe hier meinen Fehler XY gemacht, danke, dass ich ihn bei dir ablegen darf, dass du mir vergeben hast und dass du mich frei machst, dass du mir die Kraft gibst, es vielleicht nicht wieder zu tun. Und vielleicht wirst du denselben Fehler wieder tun. Okay. Johannes Schneider hat letzte Woche einen wunderbaren Satz in der Predigt gesagt. Er hat gesagt, ich stehe nicht morgens auf und überlege mir, dass ich heute bewusst 5 Fehler machen möchte, sondern ich werde Fehler machen. Und genau das ist es. Das ist nicht, dieses Geschenk von Jesus heißt nicht, ich bin hier, damit ich kommen kann und sagen kann, guck mich an. Ich habe Jesus in meinem Leben, ich kann machen, was ich will. Ich kann Leuten auf die 12 hauen, ich kann Menschen umbringen, ich kann Menschen bestehlen, ich kann noch schlimmere Dinge machen, ich kann sie missbrauchen, physisch, mental, egal wie. Und dann Menschen sagen, ja, ich habe Jesus in meinem Leben. Wenn das passiert, haben wir Jesus in unserem Leben und können sagen, Halleluja, danke, dass ich den habe, der mich frei macht. Und der mir hilft, die Stärke zu bekommen, hinzustehen und zu sagen, hier bin ich und ich habe es nicht verdient. Und wisst ihr, das Schöne an einem Geschenk, ein Geschenk hast du im Normalfall nie verdient. Und du bekommst es, weil irgendjemand dich lieb hat. Weil irgendjemand sagt, du bist es mir wert. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums erfahren wir, dass Jesus Gnade und Wahrheit in Person ist. In diesem Kapitel erfahren wir, wie Jesus es lebt. Er ist die Gnade, indem er kommt und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Aber er zeigt gleich die Wahrheit und sagt, geh und tu es nicht wieder. Er geht nicht hin und sagt, kein Problem, hier, geh wieder zurück zu dem Typ, mit dem du gerade geknattert hast. Alles super. Sondern er sagt, geh hin und tu es nicht wieder. Und Jesus ist Gott und sein Maßstab ist die absolute Vollkommenheit. Jesus kann auch die kleinste Sünde nicht billigen. Er kann nicht hinstehen und sagen, das ist okay, wenn du das machst, sondern sein Herz bricht jedes Mal, wenn wir Dinge falsch machen. Aber am Ende des Tages legt er den Maßstab Gottes an uns an. Ich glaube, dass Jesus uns heute Morgen aus der Hand unserer religiösen Schubladen nehmen möchte. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, hey, es gibt Dinge in meinem Leben, die kann ich mir nicht vergeben. Oder die kann ich anderen nicht vergeben. Und du erhebst dich in dem Moment und bist in so einer selbstgerechten Position und machst dich selber zu Gott, indem du entscheidest, was richtig und was falsch ist. Und ich glaube, Jesus möchte gerade diese Schublade aufmachen in deinem Herzen und sagen, hey, dein Bild, was du vielleicht hattest bisher, das ist nicht korrekt. Oder vielleicht bist du auch hier und hast dieses religiöse Denken wie diese Pharisäer, die sagen hier, keine Ahnung, die haben ja krasse Sachen gemacht. Die haben ja zum Beispiel dieses Prinzip vom Zehnten so krass gelebt, dass sie gesagt haben, von jedem Kräuterle, was sie da im Garten gehabt haben, haben sie den Zehnten gegeben. So, und Jesus sagt, ja, das ist schön und gut und richtig, aber ihr habt halt auf der anderen Seite auch Unvergebenheit in euren Herzen und dann finde ich dein Opfer auch nicht schön. Und vielleicht bist du auch so, dass du denkst, ja, wenn ich nur sonntags in die Gemeinde komme oder wenn ich ab und zu mal bete oder vielleicht auch gerade nur an Heiligabend in den Gottesdienst gehe, dann ist ja okay, habe ja mein religiöses Soll für dieses Jahr wieder erreicht. Darum geht's nicht. Und vielleicht bist du da und sagst, ich muss eigentlich diesen Schritt noch gehen und mich taufen lassen, weil Jesus ist der Chef in meinem Leben, aber ich habe Angst, was andere Leute um mich herum sagen, wenn ich das mache. Hey, vielleicht ist das heute dein Moment, wo du sagst, hey, Taufe ist für mich der nächste Schritt. Ich gehe in ein neues Jahr und das wird eine der Dinge sein, die ich dort tun werde. Warum? Weil es völlig egal ist, was andere Menschen sagen. Das Einzige, was zählt und was am Ende des Tages relevant ist, ist, was Jesus über dich sagt. Du kannst vergeben. Und du kannst dich, wenn du es heute Morgen nicht schaffst, Dinge zu vergeben, dann kannst du dich von Gottes göttlicher Liebe füllen lassen, ganz neu und sagen, Gott, ich brauche deine Kraft. Die Frage ist, bist du bereit, aus der Schublade deiner Selbstgerechtigkeit und des Richtens anderer rauszukommen und die Barmherzigkeit Gottes zu empfangen? Ich lade dich ein, wir singen jetzt noch einen Song. Und wir wollen in diesem Song gibt es ein längeres Instrumental und ich will dich einladen, dass du in diese Zeit vielleicht wirklich nochmal jeder für sich einfach einen Moment nimmt, wo ich sage, wo habe ich meinen Stein in der Hand, den ich eigentlich gar nicht in der Hand haben sollte. Und dann wollen wir ihn vor Jesus bringen. Jeder für sich, wir machen da jetzt keinen großen Aufruf oder sonst was draus, sondern du darfst einfach beten, du darfst es vor Jesus bringen und sagen, Jesus, zeig mir die Steine, die ich in der Hand halte und gib mir die Kraft, dass ich sie ablege. Amen. Amen.